Vielleicht bist du jetzt gerade in Balingen in der Location oder in Münzingen oder zu Hause im Stream. Und ich weiß nicht, wie es dir ging mit dieser Worship-Zeit, in der wir drin waren. Ich erlebe es ja immer live hier vor Ort, aber vielleicht ist es dir gerade anders gegangen und ich weiß nicht, wo du jetzt gerade herkommst. Mir geht es aber so, ich habe diese Gegenwart Gottes gerade ganz extrem gespürt und ich wünsche dir das, dass du jetzt auch zu Hause am Stream, wo immer du dabei bist, diese Gegenwart Gottes erfährst, ihn spürst, ihn erlebst und merkst, dass er in dein Herz hineinspricht. Hey, lass uns doch denen in den Locations, denen im Stream zu Hause einfach einen Riesenapplaus geben. Hier, die wir vor Ort in Reutlingen sind oder in den Locations. Mega cool. Hey, wir sind in dieser Unerschütterlich-Serie und ich habe von Anfang an gesagt, es wird eine Serie sein, die uns an die Grenzen bringt. Und heute ist so ein Tag, ich habe in der ersten Predigt gesagt, wenn du zu einem Arzt gehst, dann erwartest du nicht, dass er dir Honig ums Maul schmiert, dann erwartest du nicht, dass er dich verhätschelt, sondern dass er dir ziemlich gerade und ehrlich sagt, wie es um dich steht. Und es kann sein, dass das heute so ein Moment ist in dieser Predigt, dass du den erleben wirst. Und ich selber erlebe das so, wenn Gott so in mein Leben hineinspricht, dann reagiere ich in erster Linie mit Aggression. Meistens geht es mir so, dass dann erstmal so kommt, so, was will denn der von mir? Wenn das heute so ist, dann gratuliere ich dir. Dann ist das gut, weil dann möchte Gott etwas an dir tun, an dir arbeiten. Und dafür möchte ich noch beten. Jesus, danke, dass du uns begegnest. Danke, dass du lebendig bist über alle Grenzen hinaus. Dass du in diese Welt gekommen bist, dass dein Geist heute hier ist, uns berührt. Und ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir den Raum, ich gebe dir die Zeit, dass du tun kannst, was du tun möchtest. In deinem Namen, Jesus. Amen. Mal angenommen, du solltest jetzt einen Wochenrückblick erstellen. In 30 Sekunden. Was wären so die drei Schlagzeilen der Woche, die dir da in den Kopf kommen? Ein Kanadier gewinnt zum vierten Mal im Lotto. Keine Ahnung, ob dir das in den Kopf kommt. Ich fand es irgendwie lustig. Viermal im Lotto gewonnen, jetzt hat er, glaube ich, 700.000 Euro. Ich weiß nicht, ob ich da glücklich oder traurig wäre. Also, keine Ahnung. Hey, die U19-Nationalmannschaft hat es geschafft, aus einem 5-1 noch ein Unentschieden zu machen. Weil, juckt das irgendjemand hier? Ja, habe ich mir gedacht. Großbrand in Meerstetten. Wo ist Meerstetten? Mann, Heimatkunde. Letzten Sonntag, Riesending, Riesenüberschrift, Montagmorgen habe ich gelesen. Weiß nicht, ob du es gelesen hast. Vielleicht bist du auch mehr so global unterwegs. Unwetter in Kroatien in den Urlaubsorten. Es war hart, also ich glaube wirklich hart. Da ist ziemlich viel auch kaputt gegangen, viel zerstört worden. Angriffe von Rebellengruppen in Nigeria. Oh, keine Ahnung, ob das deine Schlagzeile der Woche wäre. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei den aktuellen Schlagzeilen ist Nigeria bei mir ganz weit hinten. Aber da sind diese Woche 100 Menschen gestorben, weil sie überfallen worden sind von so einer Rebellengruppe. Und für mich war es einfach irgendwie so eine kleine Schlagzeile halt. Ich habe es halt gelesen. Mexiko kämpft mit dem Hurricane Erik. Ja, auch. Kriegt man kaum noch mit, gell, was bei alles so passiert auf der Welt. Natürlich, wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, würde ganz oben der Iran-Krieg stehen. Heute Nacht haben die USA eingegriffen, sind mit eingestiegen in diesen Krieg, haben auch bombardiert und wir wissen alle nicht, was das jetzt auslöst. Trägt das zur Befriedung bei, trägt es mehr zum Chaos bei, wird es besser, wird es schlimmer, irgendwie, wir wissen es nicht. Und ich weiß nicht, ob du jetzt bei denen, die ich rausgesucht habe, deine Schlagzeilen auch gefunden hast, was deine Schlagzeilen der Woche gewesen wären. Auf jeden Fall, davon gehe ich mal von aus, wenn ich mir diese Schlagzeilen so anschaue, dann sollte unsere Serie doch nicht unerschütterlich heißen. Die müsste doch eigentlich heißen, gewaltig erschüttert. Es schüttelt, es rüttelt doch überall, wo wir hinschauen. Und wenn du die Nachrichten liest, auch deine vielleicht persönlichen Nachrichten liest, boah, es ist so krass, was alles passiert in der Welt. Es ist nicht neu. gab es zu allen Zeiten, und das hörst du auch immer wieder, dass es das zu allen Zeiten schon gab und dass nichts Neues ist. Und doch sage ich, es ist was neu. Denn der ganz große Unterschied zu allen Generationen vor uns ist die Geschwindigkeit und die Dichte von Nachrichten. Ich habe es immer veranschaulicht. Früher war das so, du hast einfach eine schlechte Nachricht gekriegt und dann, die dich betroffen hat auch, weil Nachrichten waren damals nur für dich, wenn sie dich auch betroffen haben. Und dann ist eine gewisse Zeit vergangen, vielleicht 2, 3 Wochen oder so, bevor du die nächste Nachricht gekriegt hast. Das heißt, du hattest Zeit, um das zu verarbeiten. Du hattest Zeit, darüber nachzudenken. Du hattest Zeit, Emotionen zu haben. Heute ist es so, wir werden bombardiert mit Nachrichten in einer Dichte wie noch nie zuvor, weil es so unfassbar schnell geht, dass die nächste Nachricht, die nächste Nachricht, die nächste Nachricht kommt. Und ich behaupte jetzt mal, dass die Nachrichten, die dich persönlich betreffen, nicht mehr geworden sind. Ich behaupte es einfach, es ist gleich geblieben, aber es kommt aus allen Richtungen. Es kommt von überall, global. Und dazwischen gibt es keine Zeit mehr, mit diesen Nachrichten irgendwie zu handeln. Du kannst sie nicht verarbeiten. Sie prallen auf dich ein und du merkst, wow, mir wird das zu viel. Jetzt kannst du natürlich was machen und das solltest du meiner Meinung nach auch tun. Reduzier deine Nachrichtenkanäle. Reduzier diese Anzahl der Medien, die Anzahl der Quellen, die dir Nachrichten übermitteln. Und das hilft schon. Das hilft uns auch, mit der Zeit ein bisschen besser umzugehen. Und dennoch, selbst wenn du das alles abschalten könntest, wirst du trotzdem erleben, dass die Welt erschüttert wird. Und das ist kein Zufall. Dass diese Welt erschüttert wird, das ist uns in der Bibel schon vorhergesagt. So heißt es im Hebräerbrief, seine Stimme war es, also Gottes Stimme, die damals die Erde zum Beben brachte. Und jetzt spricht er wieder und gibt diese Zusage, noch einmal werde ich alles zum Beben bringen, nicht nur die Erde, sondern auch die Himmelswelt. Und es ist so spannend, weil in diesen Bibelversen, die in dieser Serie vorkommen, immer wieder vorkommen, da steht ganz viel auch zwischen den Zeilen drinnen. Ja, seine Stimme sprach schon einmal und hat ein Beben produziert. Und das ist eine Anspielung auf den Schöpfungsbericht. Als Gottes Stimme sprach, es werde, da gab es Erdbeben. Und aus diesem Beben heraus ist etwas entstanden. Da ist etwas Neues geschaffen worden. Und Gott sagt, das wird nochmal passieren. Es wird wieder beben, es wird wieder schütteln und es wird auch wieder etwas entstehen daraus. Es ist wichtig, dass wir diesen Fokus nicht verlieren. Es geht nicht nur darum, schlechte Nachrichten zu verbreiten, sondern zu verstehen, die Dimension dahinter zu verstehen. Also es wird etwas daraus entstehen. Jetzt fragen viele Leute, Mike, sind das Zeichen der Endzeit? Ich weiß es nicht. Aber, und da möchte ich schon einen Schritt mutiger auch werden drin, es geht mir nicht um das Spekulieren eines bestimmten Tages X oder Y. Aber eines sehen wir schon und Jesus sagt, ihr sollt die Zeichen der Zeit lesen lernen. Und wir sehen etwas in den Erschütterungen, nämlich dass das Epizentrum der Erschütterungen immer mehr Israel wird. Es schüttelt und rührt immer mehr um Israel rum. Und jetzt sagen Leute zu Recht, hey, es gab 2000 Jahre Erschütterungen. Das stimmt, das ist alles richtig. Und doch sehe ich, dass sich ganz vieles, was in der Bibel angekündigt ist, erfüllt. Und deshalb glaube ich, ja, wir sind in einer Endzeit. Wie lange die noch gehen mag, weiß ich nicht. Aber wir sind in diesem endzeitlichen Geschehen, von dem die Bibel sagt, da wird es rütteln, da wird es schütteln, da wird es gewaltige Erdbeben, jetzt nicht nur seismografische Erdbeben, auf der ganzen Welt und im Himmel geben. Und ich glaube, wir sind mitten drin. Für meinen Geschmack diskutieren wir Christen aber viel zu viel über die Frage, hey, ist das jetzt Gott, der das verursacht? Ist es der Teufel, der das verursacht? Ist es eine Konsequenz von unserem menschlichen Handeln, was das verursacht? Und wir diskutieren und diskutieren und diskutieren über die Ursachen der Erschütterungen. Und ich möchte dich einladen, damit zumindest jetzt heute innerhalb dieser Predigt mal aufzuhören und dich lieber zu fragen, wozu könnte das führen? Wozu könnten denn diese Erschütterungen beitragen? Denn Gott hat gesagt, beim ersten Mal Beben ist was Neues entstanden. Und jetzt bebt es und es wird wieder was Neues entstehen. Und ich frage dich, wozu können die Erschütterungen in dieser Welt in deinem Leben führen? Wozu kann es dir dienen? Im Psalm 90, Vers 12 heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Jetzt ist nicht jede Erschütterung im Leben sofort mit Tod verbunden. Aber lass uns diesen Bibelvers, zumindest den Gedanken des Bibelverses, mal auf die Erschütterungen übertragen. Lehre uns bedenken, dass unser Leben erschüttert wird, auf dass wir klug werden, auf dass wir was lernen daraus, auf dass wir vorbereitet werden auf etwas anderes. Paulus schreibt dazu im Korintherbrief, deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare, das vergeht, doch das Unsichtbare, das bleibt ewig. Das heißt, hey, wir schauen jetzt nicht in erster Linie auf das, was im Sichtbaren passiert. Nicht in erster Linie auf die Kriege, auf die Anschläge, auf die Naturkatastrophen, auf das im Sichtbaren, sondern wir fragen uns, was ist im Unsichtbaren los, der Zusammenhang zwischen Sichtbaren und Unsichtbaren, auf das wir klug werden. Jesus sagt, wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf, bald werdet ihr gerettet. Herr, und in dieser einen Aussage von Jesus steckt so viel mehr drin, als wir es oft rauslesen. Richtet euch auf. Richtet euch auf, das ist schon grammatikalisch aktiv. Richtet euch auf. Wenn ihr diese Anzeichen erkennt, wenn ihr merkt, dass es soweit ist, wenn ihr merkt, dass es auf dieser ganzen Welt schüttelt und rüttelt und tut und macht, dann richtet euch auf. Was könnte die Message für uns sein? Ich glaube, dass wir Christen, vor allem in der westlichen Hälfte dieser Erde, wir sind so brutal passiv geworden. Wir sind ein passives Christentum. Wir haben eine Lehre, eine Ideologie von diesem Jesus übernommen und jetzt sitzen wir da und beobachten die Welt. Wir beobachten unsere Nachbarschaft, wir beobachten, was Trump tut, wir beobachten, was geschieht, aber wir sitzen da und tun nichts. Richtet euch auf, ist ein Befehl. Das ist, du musst aktiv werden, du musst was tun. Ja, das kostet Kraft, dich aufzurichten. Aber warum sollten wir das tun? Richtet euch auf, erhebt freudig den Kopf. Ich weiß nicht, ich habe gerade ganz viel auf Instagram gesehen. Irgendwie scheint Pfingsten Wanderzeit zu sein. Wer von euch war alles wandern? Okay. Und ihr anderen? Was ist mit euch los? Ihr seid gar nicht am Puls der Zeit. Wandern, okay, ich bleibe trotzdem bei dem Beispiel, beim Wandern. Wenn du schon mal wandern warst in den Bergen und das ist so eine richtig krasse Strecke, ja, was macht man dann? Dann schaut man auf die Füße und so diesen Meter vor sich. Und das ist hoffentlich so, dass du das tust, weil du solltest schon wissen, wo du hintrittst. Du solltest sehen, hey, ist der Boden stabil? Trete ich gerade auf dem Stein, habe gleich einen Bänderriss oder ich muss auf diesen Weg achten. Und das ist wichtig. Das Problem ist nur, wenn du das längere Zeit machst, ihr könnt es gerne mal ausprobieren, vor allem dann noch, wenn Höhenluft dazukommt, und du läufst wirklich immer so, irgendwann wirst du schwummerig, du wirst so ein bisschen desorientiert. Und wenn du das richtig krass machst, dann kann es sogar passieren, dass du Abzweigungen verpasst. Weil du bist so oft auf diesen Boden und auf das Gefährliche des Bodens konzentriert, dass du nicht mehr wahrnimmst, um was es geht. Und jetzt heißt es hier, hey, wenn ihr diese Anzeichen wahrnehmt, dann haltet einfach mal kurz inne, dann richtet euch auf. Und was passiert dann? Ganz automatisch, dann siehst du nicht mehr diese Füße vor dir, sondern du siehst wieder weiter. Du siehst wieder einen Horizont. Du siehst wieder, wo es eigentlich hingehen sollte. Und das kann ich dir sagen aus eigener Erfahrung, wenn du in den Bergen am Laufen bist und du guckst nur so vor dich hin, es ist irgendwann mega frustrierend. Und wann wird unser Blick sogar freudig? Wenn du das Gipfelkreuz siehst. Wenn du hochguckst und siehst, wow, gleich bin ich da. Ja, und ich habe beim Schreiben der Predigt noch gedacht, was für ein abartiger Segen ist es eigentlich, dass auf diesen Gipfeln ein Kreuz steht. Ich habe keine Ahnung, ob sich da wirklich jemand was bei gedacht hat, ich weiß es nicht, aber ich feiere, dass es so ist. Hey, wenn du den Blick erhebst, wieder nach vorne schaust, nach oben schaust, du siehst das Ziel und du siehst das Kreuz, dann kannst du wieder freudig blicken. Dann kriegst du ein Grinsen ins Gesicht. Denkst, jawohl, bald bin ich da. So, was könnten jetzt diese Erschütterungen im Leben mit dir machen und mit mir? Und das allererste, was ich festgestellt habe, ist, wir erkennen, dass wir Rettung brauchen. Ich weiß nicht, wie es dir gerade ging, als wir diesen Bibelvers gelesen haben. So dieser letzte Satz da unten drunter, denn bald ist Rettung da. Ich weiß nicht, ob das was mit dir gemacht hat. Ich rede sehr viel mit Menschen über den Glauben. Der mit Abstand häufigste Grund hier in Deutschland, weil ich bin nicht so viel in der Welt unterwegs, aber hier in Deutschland der häufigste Grund, warum Menschen sich gegen Jesus entscheiden, warum sie nicht ein Leben mit ihm führen, ist, dass sie sagen, ich brauche ihn gar nicht. Wozu? Hey, und wir Christen sind dann oft so arrogant, so überheblich, aber wir sollten wirklich zuhören den Menschen. Die haben so recht. Wir leben in einem der wohlhabendsten Länder der Welt. Wir sind überernährt und überversichert. Wozu brauchst du Jesus? Hey, ganz ehrlich, es läuft. Es läuft doch das Leben. Und wenn es nicht läuft, hoffentlich Allianz versichert. Aber wir haben für alle Eventualitäten Lösungen. Und ganz ehrlich, wenn du einfach nur so überlegst, sachlich, wozu Jesus? Ich brauche den nicht. Danke Gott, das meine ich jetzt nicht ironisch, danke Gott, dass dieses Leben von Zeit zu Zeit erschüttert wird. Danke Gott. Weil in den Erschütterungen erfahren wir, dass wir Rettung brauchen. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du heute Morgen liest, was dort gerade im Iran passiert. Wenn du liest, was daraus entstehen könnte, schnallst du, dass wir Rettung brauchen? Wisst ihr, ich glaube sogar, wir sind so weit. Wir haben verstanden, dass wir Rettung brauchen. Unsere Umwelt braucht Rettung. Unser Klima braucht Rettung. Diese Welt braucht Rettung. Das erleben wir, das erfahren wir, das sehen wir. Und viele Menschen spüren das irgendwie auch. Der Dornröschenschlaf ist schon vorbei. Es rüttelt am Bettchen. Die Frage ist, wo suchen wir Rettung? Und bleib mal bei den Nachrichten, weil die geben uns Antworten über unsere Zeit. Wo suchen wir Nachrichten? Ich fand das irgendwie so crazy. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber die letzten 3 Wochen ist Greta Thunberg mit irgendeinem Segelboot nach Gaza gefahren, gab dann riesen Stress, weil sie nicht hin dürfen und Verbot und doch und nicht. Und am Ende kam raus, irgendwie hatten sie, was weiß ich, 3 Paletten Material dabei. War eigentlich ein Witz, aber es war eine Riesenaktion. Und was steckt dahinter? Überhaupt hinter dieser Bewegung? Wir retten die Erde. Hey, und ich habe nichts gegen Klimaschutz. Wirklich, verstehe das bitte nicht falsch. Aber der Punkt ist, wo suchen wir Rettung? In der Politik, im Aktivismus, im Krieg, im Geld. Wo suchen wir unsere Rettung? Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben, nichts anderes. Nichts, gar nichts anderes führt dorthin. Okay, und jetzt möchte ich selbstkritisch werden. Wir kommen jetzt zur Doktorstunde. Wir gehen zum Arzt und schauen mal uns selber an, wie ticken wir denn gerade. Hey, wie läuft das ab, wenn Menschen erkennen, dass sie von Jesus Rettung brauchen? Klassisch. Und jetzt rede ich mal schon auch über uns Freikirchen. Wie läuft das typisch ab? Ein Mensch hört das Evangelium in einer Predigt, an einem Evangelisationseinsatz oder irgendwo. Ein Mensch hört das Evangelium. Dann kommt ein Aufruf. Hey, wenn du das willst, dann heb jetzt die Hand. Dann komm jetzt nach vorne. Dann mach irgendwie irgendeine Aktion und dann sprech ein Übergabegebet. Und dann machen das Leute. Dann sprechen sie dieses Übergabegebet. Und dann? Dann gehen sie nach Hause und leben exakt gleich weiter wie vorher auch, aber mit der Hoffnung, dass sie im Himmel sind, wenn es mal vorbei ist. Und dann kommen Erschütterungen im Leben. Oh, und jetzt stellt sich alles wieder in Frage. War das überhaupt echt? Ist das wirklich das Evangelium? Habe ich mich mit meinem Handzeichen wirklich dazu entschieden? Ist Jesus wirklich für mich gestorben? Müsste jetzt nicht alles anders sein? Und wir fangen an uns zu zweifeln, wir fangen an Evangelium zu zweifeln, wir fangen an Jesus zu zweifeln, wir fangen an Gott zu zweifeln und irgendwann wir zweifeln an allem. Und dann sind wir raus. Und ich rede nicht von Theorie. Ich rede nicht von Theorie. Ich weiß nicht, wie viele Namen ich dir jetzt aufzählen könnte aus den letzten 15 Jahren von Menschen, die den Weg genau so gegangen sind. Und ich muss echt aufpassen, dass ich an der Stelle nicht losheule, weil ich erschüttert bin darüber, dass sie einfach aufgegeben haben. Dass sie ihre Erschütterungen nicht ausgehalten haben. So, wie können wir auch in Erschütterung den Glauben behalten? Und jetzt warne ich dich. Ich werde dir jetzt zwei Antworten geben. Überleg dir bitte gut, ob du die Antworten hören willst. Das ist jetzt so wie beim Arzt. Willst du die Diagnose wirklich hören? Wie können wir unseren Glauben behalten? Und das Erste, durch Jesus. Zu Petrus gewandt sagte Jesus, Simon, Simon, pass auf. Der Satan ist hinter euch her und Gott hat ihm erlaubt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Der Satan ist keine Witzfigur. Der Satan ist kein Comic. Der Satan ist hinter deinem Glauben her. Der Satan tut alles dafür, um deinen Glauben zu stehlen. Wenn du einmal in deinem Leben aufgestanden bist, wenn du einmal die Hand gehoben hast, wenn du einmal ein Übergabegebet gesprochen hast, sei dir sicher, der Satan versucht dir das wiederzunehmen. Er klaut es dir, er raubt es dir. Und Jesus selber, wenn ich sagen würde, hätte es keine Bedeutung, aber Jesus sagt, und Gott, der Vater, lässt es zu. Er lässt es zu, dass dein Glaube auf die Probe gestellt wird. Aber, er betet für dich. Hey, und das Harte an dieser Diagnose ist, wir sind so überzeugt von uns und unserem Glauben. Weder deine Erkenntnisse, noch deine Erlebnisse, noch deine Religiosität, noch deine ganzen Geschichten, die du erzählst, werden deinen Glauben tragen. noch nicht einmal die Erlebnisse. Hey, Petrus war uns allen voraus. Also wenn einer sich auf seine Erlebnisse hätte stützen können, wäre es Petrus gewesen. Aber Jesus sagt, lieber Petrus, Simon, Simon, das wird nicht reichen. Und diese Erkenntnis sollten wir haben. Dein Glaube wird nicht reichen. Wenn Petrus das brauchte, dass Jesus für ihn betet, dann brauchst du es auch. Und dann brauche ich es auch. Und dann ist unsere einzig sinnvolle Reaktion, in Demut auf die Knie zu gehen und sagen, Jesus, bitte bete für mich. Bitte bete für mich. Hilf mir. Hilf meinem Unglauben. Und die zweite Antwort, die ist noch radikaler. Wie können wir unseren Glauben behalten? Durch kompromisslose Nachfolge. Danach wandte sich Jesus an alle. Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ich weiß nicht, wie oft ich Auslegungen zu diesem Bibelvers gelesen habe. Was heißt es, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Hey, und in den meisten Fällen, was ich so lese, heißt es dann, ja, also in deinem Leben, da gibt es eine ganz spezielle Last, die du zu tragen hast. Es gibt so ein Kreuz, das der Herr für dich vorbereitet hat. Und das musst du täglich auf dich nehmen, das musst du einfach aushalten, das ist so. Das kann eine Krankheit sein, das kann eine Abhängigkeit sein, das kann irgendwie schlechter Selbstwert sein, das kann alles Mögliche sein. Aber Jesus fordert dich auf, das musst du jetzt tragen. Ist ja nur für ein paar Jahre. Wenn mich so Bibelstellen irgendwie irritieren, dann überlege ich mir immer als erstes, was haben die Menschen damals gehört? Als Jesus das gesprochen hat. So, und jetzt wird es auf einmal gar nicht so auslegungswürdig, sondern ziemlich eindeutig. Die Menschen damals, wenn sie Kreuz gehört haben, haben sie ein Mordinstrument gehört. Ein Mordinstrument mit dem Ziel, dich zu töten. Es gab niemand, den man mal für 2 Stunden ans Kreuz gehängt hat. Das Kreuz war nicht eine Last, die man mal tragen sollte. Das Kreuz war einzig und allein dazu da, dein Leben zu beenden. Und wenn Jesus das nimmt als Beispiel, dann meint er genau das. Dann sagt er, hey, das Kreuz auf dich nehmen heißt, beende dein Leben. Nein, und jetzt geh bitte nicht raus und hol ein Messer. Sondern er sagt es ganz konkret, in welcher Form dein Leben zu beenden, nämlich dahingehend, dass du dich um dich selbst drehst. Wer sich selbst in den Mittelpunkt stellt, und das gehört ans Kreuz. Und wenn du das nicht tust, kannst du ihm nicht nachfolgen. Jesus ist sehr, sehr, sehr radikal. Es geht um Unterordnung. Allein das Wort gruselt uns schon. Paulus hat mal gesagt, hey, es wird die Zeit kommen. Da werden sich die Leute ihre Prediger selber aussuchen. Nämlich die, die ihnen Honig in die Ohren labern. Und die, die die Wahrheit aussprechen, die wollen sie gar nicht mehr hören. Es geht um Unterordnung. Und dann gab es eine zweite Möglichkeit, was die Leute damals hören konnten. Denn die kannten ihre Bibel. Im Hesekiel, das ist im ersten Teil der Bibel, dort steht, der Herr, der Gott Israels, entfernte sich von den Cheruben. Das sind die Cherubim, das sind Engel. Von denen ging er weg. Über denen er in seiner Herrlichkeit thronte und er ließ sich an der Türschwelle des Tempels nieder. Dann rief er den Mann mit dem Leinengewand und dem Schreibzeug am Gürtel zu sich und befahl ihm, das ist auch ein Engel, geh durch ganz Jerusalem, mach ein Zeichen auf die Stirn all der Menschen, die seufzen und klagen über die abscheulichen Dinge, die in dieser Stadt getrieben werden. Und dieses Zeichen, das er machen sollte, das war ein hebräischer Buchstabe, der Buchstabe Ta. Und das Ta, das sieht aus wie ein Kreuz. Und das machte der Engel auf die Stirn derjenigen, die über das Leid von Jerusalem weinten. derjenigen, die gesagt haben, hey, so nicht. Dafür sind wir nicht geschaffen. Und Jesus sagt jetzt, wer dieses auf sich nimmt, dieses Zeichen, wer sagt, jawohl, ich weine über diese Welt, ich will sie so nicht stehen lassen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er dabei aber sich selbst verliert oder Schaden nimmt? Wer sich nämlich schämt, sich zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, zu dem wird sich auch der Menschensohn nicht bekennen, wenn er in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel kommen wird. Hey, was haben wir für eine Theologie entwickelt? Wenn du einmal die Hand gehoben hast, dann bist du durch, dann bist du safe. Das sagt Jesus nicht. Das sagt er nicht. Er sagt, wer sich nicht zu mir bekennt, wer dieses Ta nicht auf sich nimmt, wer der Welt nicht deutlich signalisiert und sagt, hey, mit mir nicht, der kann nicht mein Jünger sein. Der kann mir nicht nachfolgen. Und jetzt lasst uns diesen Weg nochmal anschauen, wie er wirklich gehen sollte. Du hörst das Evangelium, das Jesus rettet. Die Bibel sagt, der Glaube kommt vom Hören. Du wirst aufgerufen zu reagieren. Dann tu es. Dann heb die Hand, dann komm nach vorne, sprich dieses Übergabegebet. Es ist nicht belanglos. Es ist dieses Ja zu Jesus. Ja, ich reagiere auf ihn. Aber dann lass dich taufen. Wenn du es noch nicht bist, dann geh diesen konkreten Schritt in den Tod mit Jesus, dich aufzugeben. Dann geh auf die Knie und sag, lieber Jesus, bitte, 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 gib mir deinen Heiligen Geist, damit ich in der Lage werde, dir nachzufolgen. Weil ich und mein altes Fleisch, meine alte Socke kann es nicht. Aber dein Geist kann mich ready machen, dass ich dir folge. Und dann passiert etwas in deinem Leben. Und lass uns nicht immer so ominös tun, als ob wir nicht wüssten, um was es im Christentum geht. Dann passiert etwas in deinem Leben. Es wirkt sich ganz praktisch aus. In Sprüche 8,13 heißt es, wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der hasst das Böse. Ich verachte Stolz und Hochmut. Ein Leben voller Bosheit und Lüge ist mir ein Greuel. Wenn du Jesus wirklich kompromisslos nachfolgst, fängst du an, Sünde zu hassen. Hey, was heißt das? Du kannst von nun an nicht mehr leben und sagen, ja, ich bin gerettet, mehr brauche ich nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht länger sagen, in der Bibel steht zwar, aber ich verstehe das ganz anders. Du kannst nicht Kompromisse schließen und sagen, ja, ich bin mit Jesus unterwegs, aber ich liebe Lügen, ich liebe Lästern, ich liebe Pornografie, ich liebe whatever. Der Punkt ist, wenn der Heilige Geist in dir anfängt, wirst du trotzdem falsche Dinge tun. Du wirst sie tun, aber du wirst anfangen, sie zu hassen. Hey, und du wirst vielleicht sagen, weißt du was? Boah, manchmal schaue ich immer noch Pornos. Manchmal lüge ich immer noch. Manchmal lästere ich immer noch. Manchmal kenne ich meinen Wert immer noch nicht. Aber ich hasse es. Ich folge einem anderen Weg. Und das heißt kompromisslos nachfolgen. Gib dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben, dass er dir aufzeigen kann, was er rausnehmen will. Und du fängst an und hast das. Und sagst, ja, ich bin schwach und manchmal erlege ich, krieg's nicht hin, aber ich will's loswerden. Ich will keine Kompromisse mehr schließen damit. Die Band kann kommen und ich möchte dich bitten, aufzustehen. Das Spannende an Jesus finde ich, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, wie du bisher mit ihm unterwegs warst. Überhaupt keine. Weißt du, es kann sein, du bist schon seit vielen, vielen Jahren mit ihm und du gehst Schritte und du wächst im Glauben und du kommst vorwärts und das ist mega cool. Und vielleicht bist du heute hier und brichst gerade irgendwie über dir selbst zusammen, weil du denkst so, oh shit, Mann, da wäre noch so viel jetzt zu tun. Und ich möchte dich einladen, während wir jetzt das nächste Lied singen, für dich selber eine Entscheidung zu treffen. Weißt du, das Erste, was notwendig ist, wenn ein Arzt dir eine Diagnose stellt, ist, dass du dich dieser Diagnose stellst. Und wenn Jesus zu dir sagt, du wirst nur leben, wenn du mir nachfolgst, dann stell dich dem. Und Jesus, wir haben so oft versagt, was dein Evangelium angeht. Wir haben so oft versagt darin, das wirklich weiterzugeben, was du uns gelehrt hast. Aber wir wollen zurück an dein Herz. Wir wollen zurück zu den simplen Dingen, die du uns gelehrt hast. Wir wollen das Einfache wieder ergreifen und uns dir hingeben. Jesus, und heute sind wir hier und wir bitten dich um Vergebung. Wo immer wir dir nicht gefolgt sind, wo immer wir uns nur um uns selbst gedreht haben. Und ich lade dich ein, dass du jetzt in deinem Herz eine Antwort gibst auf Jesus. Du kannst dich ihm ausliefern. Du kannst sagen, Jesus, hier bin ich. Vergib mir. Gebrauch mich. Lehre mich, was das heißt, dir nachzufolgen. Als Jesus diese Reden gehalten hat, haben ihn fast alle verlassen. Es war ihnen zu viel. Und er schaut seine Jünger an und sagt, und ihr, wollt ihr auch noch gehen? Und eben dieser Petrus steht auf und sagt, Herr, wohin denn? Nur du hast Worte des Lebens. Jesus, und ich bete, dass du in unser Herz jetzt hineinsprichst, Worte des Lebens. In deinem Namen. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.